Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 4. April 2024. Was ist die Wahrheit, meine Damen und Herren? Die Wahrheit ist auf jeden Fall etwas, was wir niemals abschließend besitzen können, sondern sie ist etwas, dem wir uns immer wieder tastend anzunähern haben, dass wir suchen müssen. Die Wahrheit ist stets das vorläufige Resultat eines Verfahrens von Versuch und Irrtum. Und die, die behaupten, sie hätten die Wahrheit, sie würden die Wahrheit besitzen, das sind Betrüger, meine Damen und Herren. Und wir haben zu viele dieser Wahrheitsbesitzer und wir haben zu wenig Wahrheitsbesitzer. Sucher, wir haben eine Kultur der Arroganz heute ganz ausgeprägt, eine Kultur der Besserwisserei und der Alleswisserei, wo da Instanzen unterschiedlicher Art sich aufschwingen, um eben von oben dröhnend, einschüchternd die Wahrheit zu verkünden. Und da gibt's ja nur einen journalistischen oder einen bürgerlichen Auftrag dagegen, nämlich die rote Karte zu zeigen, diesen Wahrheitsbesitzern und Wahrheitsaposteln, diesen Wahrheitsschamanen, den Selbsternannten. Und das ist das Thema, dem wir uns zuwenden in der neuen gedruckten Weltwoche. Ich habe gestern in einer Art Vorschau auf die Vorschau bereits darauf hingewiesen, illustriert mit dem leicht verfremdeten Gemälde des Malers Edvard Munch, der Schrei hier in die Corona-Zusammenhänge, in die Pandemie-Zusammenhänge hineingestaltet. Und so bringen wir zum Ausdruck, was unser prominenter Autor hier fordert, nämlich eine Aufarbeitung der Corona-Politik. Und ich glaube, das ist eine Weltpremiere, die Weltwoche hiermit veranstaltet, denn unser Autor, der frühere Finanzminister und Bundespräsident Ueli Maurer, ist meines Wissens der erste Staatsmann überhaupt, der als Direktbeteiligter an dem damaligen Corona-Regime jetzt in dieser Deutlichkeit eine politische Aufarbeitung fordert. Nicht Revanchismus, nicht rückwirkende Besserwisserei oder eine Vergeltungsorgie, sondern eine Klärung der Fakten und Abläufe, um für die Zukunft die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und wenn ich jetzt nach Bern blicke, dann habe ich begründet den Verdacht, dass wir eben dabei sind, die falschen Schlüsse zu ziehen. Nehmen Sie den WHO-Gesundheits-, den Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation. Über den diskutieren wir und die gleichen Politiker, die sich in der Schweiz auf die Schultern klopfen und sagen, ja, wir haben es ja gar nicht so schlecht gemacht bei Corona, sicher besser als die anderen, ja, die müssten ja gegen so einen Vertrag sein, der das Pandemie-Management weltweit harmonisieren möchte, also verhindern will, dass es die Länder zukünftig auf nationalen Sonderwegen anders machen. Alle sollen es gleich machen, dann kann man es auch nicht mehr besser machen. Also hier stimmt doch etwas nicht mehr und das ist eben eine Folge der Tatsache, dass wir das nicht aufgearbeitet haben. Und Ueli Maurer stellt das in sehr sorgfältig argumentierender Weise fest, dass es diese Aufarbeitung braucht, eben auch um diese Wahrheitsapostel da draußen zurückzubinden, um da wieder etwas Demut und demokratische Vielfalt zu bringen. Denn das Corona-Problem eben dieser Wahrheitsschamanen, das ist ja noch mitten unter uns. Es hat begonnen, dieser Missbrauch da des Wissenschaftlichen bei der Klimathematik. Da sind auch die Professoren und Dozenten und Politiker aufgestanden und haben gesagt, was wir hier erzählen, ist die Wahrheit, die absolute wissenschaftliche Wahrheit. Es braucht gar keine Diskussion mehr. Jeder, der gegen uns ist, ist ein Feind der Wissenschaft. Bei Corona hat man das Ganze auf neue Höhepunkte des Ausnahmezustands oder Tiefpunkte getrieben. Aber es ist ja dann gleich weitergegangen mit dem Krieg in der Ukraine. Auch da wird uns eingeprügelt, es gäbe nur eine legitime Sicht. Das ist doch alles Lug und Betrug. Es gibt in der Demokratie nie einfach nur eine legitime Sicht. Man darf seine andere Sicht, auch eine falsche, die darf man sagen. Und das muss nicht verboten und schlecht gemacht werden, sondern widerlegt. Das ist die Demokratie. Und wenn wir das nicht mehr machen, dann sind wir heimliche Despotien geworden. Aber die Weltwoche hat natürlich noch eine Fülle von ganz anderen Themen. Zum Beispiel er hat die weibliche Psyche verstanden. Der Journalist Merlin Holland ist Oscar Wildes einziger Enkel. Hier spricht er über das Vermächtnis des genialen Schriftstellers, über Cancel Culture und die Fähigkeit, über Unglück zu lachen. Mein Großvater Oscar Wilde. Dann Peter Heumann, der Fußballpoet schlechthin, schreibt über den Propheten Pep Guardiola, den großen Trainer-Innovator, der mit diesem Kurzpassspiel den Fußball revolutioniert, aber nach Meinung von Kritikern auch viel langweiliger gemacht hat. Peter Hartmann ergründet da das facettenreiche Erbe dieses großen Trainers. Ein teuflisch gutes Kraut, Cannabis, seine Möglichkeiten und Gefahren, ja, ist der Weg in die erlaubte Bekifftheit. Ist das ein gesunder oder ist das ein weniger gesunder Weg? Darüber äußert sich Dr. Med. Claude Wanne. Staatsmann Vucic, ja, Vucic, der serbische Präsident, ist ja auch so ein Bad Guy der Gegenwart, der in den Medien immer wieder heruntergestampft wird. Wir bringen hier mal eine andere Sicht. Und besonders schön, da geht einem das Herz auf, glamouröse Gastlichkeit Ljubamanz und ihr Hotel St. Gotthard in Zürich. Eine Würdigung als Anlass eines großen Jubiläums dieses Hotelmonuments an der Zürcher Bahnhofstraße mit einer ganz großen Geschichte. An der Hamas führt kein Weg vorbei. Die Terrororganisation wird Teil der palästinensischen Gesellschaft im Gazastreifen bleiben. Die israelische Besatzung muss enden. Die Zwei-Staaten-Lösung gilt es endlich umzusetzen. So argumentiert Mchaimar Abusada, außerordentlicher Professor für Politikwissenschaft an der Al-Azhar-Universität in Gaza, der in Kairo lebt und im Gazastreifen gelehrt hat bis zum Ausbruch jetzt dieser Kriegshandlungen. Also die Weltwoche auch hier mit unterschiedlichsten Meinungen, mit unterschiedlichsten Akzenten. Eine traurige Nachricht, aber leider eine Nachricht, die spiegelt die Unausweichlichkeit der Tatsache, dass unser irdisches Leben irgendwann zu Ende geht. Der einstige Churer Bischof Vitus Huond ist im 82. Lebensjahr, im Alter von 81 Jahren verstorben. Für mich ein beeindruckender Theologe und Bischof. In den Medien wurde er immer kritisiert als Konservativer, weil es der Zeitgeist eben nicht verkraftet, nicht verputzt, dass nicht alle progressiv sind. Und deshalb ist ja auch die katholische Kirche in Verdacht geraten. Natürlich auch wegen Missständen, die man nicht schönreden darf und die auch vielleicht Ausdruck tiefer liegender Probleme sind. Aber ich hatte stets großen Respekt vor diesem Vitus Huond, der eben auch den Mut hatte, dieses Widerspenstige, dieses Gegenläufige, dieses Antizeitgeistige, das der Katholizismus verkörpert, immer wieder mutig auch zur Anschauung zu bringen, sich zu Wort zu melden. Und dafür haben ihn die Schweizer Medien, die eben den Gott des Fortschritts anhimmeln, dafür haben sie ihn immer stark kritisiert. Oft zu Unrecht, wie ich meine. Ich habe ihn leider nie persönlich kennenlernen dürfen. Aber jetzt auch mit wachsendem Interesse an theologischen Fragen ist mein Respekt vor dieser Persönlichkeit gewachsen. Er möge in Frieden ruhen. Vitus Huond, leider verstorben. Ein wichtiger Kopf, ein wichtiger Geist, der in dieser Gegenwart immer wieder fruchtbar gewirkt hat. Das Schweizer Asylthema beschäftigt die Medien jeden Tag und ich lese da Schlagzeilen. Wir haben über das Interview gesprochen mit dem neuen Asylminister Beat Jans. Wir haben kürzlich etwas gesehen, ich glaube sogar heute Morgen, in einer unserer Tageszeitungen wird da von einer Zauberformel geschrieben, die man jetzt beim Thema Zuwanderung mit der Europäischen Union finden möge. Meine Damen und Herren, die Schweiz braucht keine Zauberformel mit der Europäischen Union in Sachen Zuwanderung. Sie muss einfach nur die Gesetze anwenden und die Verfassungsartikel, die wir haben, Im Februar 2014 ist die sogenannte Masseneinwanderungsinitiative vor ziemlich genau 10 Jahren angenommen worden durch eine Mehrheit der Bevölkerung und der Kantone. Und diese Masseneinwanderungsinitiative, die dann zu einem Verfassungsartikel wurde, sieht vor und hat auch den Befehl erteilt, den Auftrag erteilt, dem Parlament dafür zu sorgen, dass die Zuwanderung beschränkt wird, und zwar mit Höchstzahlen und Kontingenten, wenn es aus dem Ruder läuft. Und diese Umsetzung des Verfassungsartikels hat das Parlament verweigert. Das war ein Schulterschluss der damaligen CVP, Mittepartei, der Linken und der FDP. Die haben das zusammen gegen die SVP, die die Abstimmung gewonnen hatte, durchgestiert und durchgepaukt. Und man hat dann davon gesprochen, dass jetzt eine Lösung gefunden worden sei, eine Umsetzung, die die Zuwanderung begrenze. Das Gegenteil ist der Fall. Die Zuwanderung klettert auf immer neue Rekordwerte. Und dazu braucht es nun keine neuen Rezepte und neuen Zauberformeln, wie da beispielsweise eine neue Zürcher Zeitung geschrieben hat. Nein, es braucht hier einfach schlicht und einfach den politischen Willen, sich an die Verfassung zu halten. So einfach ist das. Und so dramatisch im Grunde, dass es daran krankt, dass wir uns in der Schweiz, meine Damen und Herren, nicht mehr darauf verlassen können, dass die gewählten Politiker in Bern sich an den Willen des Souveräns halten. Also das sind alles stille Despoten, heimliche Staats über den Haufen Werfer, die sich da glauben, über die Verfassung hinwegsetzen zu dürfen. Das ist ein großes Problem, ein realer Missstand in unserem Land, dass der Volkswille mit Füßen getreten wird. Und das ist besonders stoßend und auch fühlbar nun zu sehen beim Thema Zuwanderung. Warum haben die Frauen immer weniger Kinder? Das ist auch ein Thema, das die Medien heute Morgen beschäftigt. Selbst die Finninnen bekommen keine Kinder mehr, fragt da eine Zeitung. Die Finninnen, obwohl ja in Finnland die sozusagen die Familienpolitik so üppig ausgestaltet sei. Was ist denn hier das Problem? Ja, meine Damen und Herren, mit Familienpolitik hat man noch nie eine große Kinderzahl sozusagen staatlich herbeizaubern können. Wäre es so, dann hätten wir im 19. Jahrhundert nicht diese kinderreichen Familien gehabt. Und damals gab es meines Wissens auch überhaupt keine Familienpolitik. Und vielleicht ist ein Grund dafür, dass damals die Familien größer waren, eben genau der, dass wir keine Familienpolitik haben, keine staatlichen Einmischungen und vor allem, dass wir eben damals noch keinen Sozialstaat hatten. Vielleicht auch ein Preis, den wir bezahlen, dass der Sozialstaat, die Altersvorsorge, viele familiäre Funktionen übernommen hat. Zum Beispiel die Notwendigkeit, eine große Familie zu gründen, damit man dann selber im Sinne einer privatisierten Altersvorsorge durch die eigenen Kinder dann durchs Alter gebracht wird. Das darf man nicht einfach ausblenden. Das war ein wichtiger Faktor. Und heute sind wir ja mit der Absurdität konfrontiert, dass die Politiker, die Regierungen immer mehr machen für die Familien, immer mehr sich einmischen ins Familienleben und auch da den Sozialstaat laufend auspolstern und ausbauen, mit dem Resultat, dass gar nicht mehr Kinder geboren werden. Aber anstatt sich das einzugestehen, macht man einfach immer weiter in die gleiche Richtung. Das ist ja oft in der Politik das große Thema, beispielsweise auch beim Ukraine-Krieg. Ich meine, da sieht man jetzt ja, dass die Strategie gescheitert ist. Aber anstatt sich das einzugestehen, knallt man einfach immer noch mehr Waffen hinein und noch mehr Geld, das einem nicht gehört, in der Hoffnung, dadurch dann doch noch irgendwo eine Lösung zu finden, und merkt gar nicht, wie gefährlich das ist, was für eine abschüssige Bahn man da beschreitet, denn man kann natürlich in einen Krieg auch hineingezogen, hineingesaugt werden, wie das immer wieder festgestellt wurde in der Geschichte. Woran krankt es an den schweizerischen Universitäten? Sind sie zu praxisfern? Sind sie zu sehr Elfenbeinturm oder sind sie zu wenig Elfenbeinturm? Das ist auch eine Frage, die da herumgeistert in unseren Zeitungen. Und mein Eindruck ist, dass die Universitäten, vor allem die geisteswissenschaftlichen Fakultäten, an der Meinungseinfalt des professoralen Personals leiden. Wir haben einfach leiden. Wir haben zu wenig Meinungsvielfalt an den Universitäten, zu viel Monokultur. Das ist offensichtlich, wenn ich da an meine Alma Mater denke, an die Universität Zürich. Ich habe dort Geschichte studiert unter anderem. Und das ist augenfällig, wie sich da sozusagen das Meinungsspektrum vereinseitigt und auch verkleinert hat. Das ist schade. Und die Frage ist natürlich berechtigt, ob an unseren Universitäten, die zusehends verpolitisiert und vermoralisiert werden, ob dort unsere Kinder, unsere Jungen wirklich noch lernen, frei und kontrovers zu denken oder ob sie da abgerichtet werden auf ein bestimmtes Denkmodell. Zu befürchten ist leider Letzteres. Dann Pascal Tischhauser, Journalist im Ringier-Komplex, beim Blick, da zuständig auch für die Innenpolitik, ein Autor, den man immer wieder gelesen hat. Er wird nun Generalsekretär bei den Grünliberalen, also bei der größten NATO- und EU-Turbo-Partei der Schweiz. Und es ist immer wieder schön, wenn man sieht, dass die Journalisten dann irgendwann die Karten auf den Tisch legen, wohin es sie dann zieht, wenn sie da in den kommunizierenden Röhren zwischen Parteipolitik und Redaktionen sozusagen dann auf die andere Seite rüber wechseln. Man sieht dann einfach, was man immer schon etwas geahnt hat, wo diese Journalisten politisch stehen, was sie natürlich abgestritten hätten, solange sie als Journalist tätig waren. Wehe, sie hätten da einem Pascal Tischhauser gesagt, er sei da links oder ein EU-Turbo, dann hätte er das als fürchterliche Polemik zurückgewiesen. Ich bin einer der ganz wenigen Schweizer Journalisten, der frühzeitig eine Produktedeklaration vorgenommen hat, nicht zuletzt durch seinen Eintritt in die SVP und in den Nationalrat. Da war allen klar, was vorher schon allen klar war, dass ich halt ein Sympathisant der SVP bin, aus Überzeugung, weil diese Partei sich engagiert für unsere Schweiz, und zwar nicht einfach nur für die SVP Schweiz, wie da gestern Beat Jans im NZZ-Interview gesagt hat, dass die SP sich offenbar nicht für die ganze Schweiz einsetze, er aber als SP-Bundesrat sich eben jetzt für die ganze Schweiz einzusetzen habe. Nein, ich bin da in die nationale Politik eingestiegen, im Bestreben, mit den SVP-Grundwerten mich für die ganze Schweiz einzusetzen. Und das hat mich überzeugt und das habe ich offen auch immer deklariert. Allerdings einfach zur allgemeinen Beruhigung in der Weltwoche, was Sie längst wissen und realisiert haben. In der Weltwoche kommen natürlich auch viele andere Meinungen vor. Netanyahu politisch und körperlich angeschlagen. Ja, da mehren sich jetzt die Demonstrationen gegen den israelischen Premier. Man wirft ihm vor, diesen Terroranschlag, dieses Massaker vom 7. Oktober überhaupt zugelassen zu haben, dass es so weit kommen konnte. Und jetzt kritisiert man ihn für eine viel zu lange und viel zu blutige Kriegsführung. Vor allem brandet der Protest hoch nach diesem Unglücksfall, dass da Mitarbeiter eines Hilfswerks irrtümlich aus Versehen getötet wurden durch einen israelischen Angriff. Und die Situation im Gazastreifen ist natürlich fürchterlich. Dieser ganze Krieg ist eine fürchterliche Sache, die nun auch Israel zusehends in Verruf bringt. Und ich kann dem Ganzen nur den Befund einer umfassenden Tragik abgewinnen. Und ich misstraue allen, die da einfache Schwarz-Weiß-Strickmuster parat haben und die da behaupten und vorgeben, man könne das Ganze mit so einfachen Lösungen aufbrechen und einfachen Schuldzuweisungen. Wenn es so einfach wäre, dann wäre dieser Konflikt gar nicht mehr am Laufen. Das ist eine fürchterliche Sache. Manchmal muss man sich auch eingestehen, dass es eben so verwickelt und so verworren und in diesem Fall auch so biblisch verrenkt ist, dass es eben nicht so einfach ist, das Ganze wieder einzurenken, sozusagen wieder ins Lot zu bringen. Das Einzige, was dazu beiträgt, ist, dass man nicht noch mehr Öl ins Feuer gießt und dass man versucht, eben aus dieser allgemein feindseligen Stimmung und dieser sprungbereiten moralistischen Grundhaltung überall da den schwarzen Peter und da den Heiligenschein zu verteilen, wenn man da aussteigt und sich versucht, einfach wieder mit der Perspektive des Friedens zu konfrontieren. Man muss über den Frieden reden, sonst wird er sowieso nie denkbar. Und die Schweiz hat leider da eine wichtige Trumpfkarte aus der Hand gegeben, indem wir uns in die Lava der Einseitigkeit hineinziehen ließen, im Krieg um die Ukraine etwa. Und da hat die Schweiz ja ihre Neutralität zum Teil preisgegeben. Das ist eine Tragik, ist auch eine Tragik unserer Gegenwart. Aber irgendwann wird es dann auch wieder besser werden, werden wir uns aus dieser Finsternis irgendwie wieder herausmanövrieren. Ich hoffe, das wird früher sein als später. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie auch da dabei sind.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.